Der Herr Leber, der Bundesverkehrsminister. Und er wurde dann gefragt in einem Interview in dieser Fernsehsendung, sagen Sie mal, glauben Sie eigentlich an Gott? Und dann sagt er, oh ja, ich bin praktizierender Katholik. Ja, wurde dann gefragt, dann erklären Sie mir mal, was ist denn ein praktizierender Katholik? Und dann sagt er, ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Ja, glauben Sie denn an das, was in der Bibel steht? Und dann sagte er, ja, ja, ich glaube das schon, nur an die Legende von Adam und Eva, da glaube ich nicht dran. Er klammerte also das erste Buch Mose, Kapitel 1, 2 und 3 aus. Und diese Aussage machte mich irgendwie nachdenklich und ich sagte, naja gut, wenn der Mann also das Recht hat, da 1. Mose 1, 2 und 3 auszuklammern, dann hätte ich eigentlich auch das Recht, andere Bücher und andere Bibelstellen, die in der Bibel stehen, die mir nicht passen, auszuklammern. Einfach, weil ich sie vielleicht nicht mit meinem menschlichen Verstand erfassen kann oder so. Und wenn wir das dann alle so machen, nehmen wir mal an, wir paar Leute hier im Zelt würden das tun, dann hätte jeder seine eigene Bibel. Und jeder hätte bestimmte Stellen gestrichen und andere, die würde er wieder ganz dick für sich als Gesetz in die erste Reihe stellen. Und was blieb denn dann übrig von der Bibel? Dann könnte ich letztlich alles annullieren, was in der Bibel steht. Also habe ich mir gesagt, entweder ist die Bibel Gottes Wort, so wie sie steht, in 1. Buch Mose 1, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, oder bis Offenbarung 22, Vers 21, oder es ist gar nichts davon wahr. Und da wollen wir heute Abend einmal drüber nachdenken. Die Bibel sagt an zwei Stellen, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Unterweisung, zur Lehre und auch zur Überführung. Wir lasen eben in 2. Petrusbrief Kapitel 1 von Vers 16 an, dass heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Wir lasen im 1. Timotheus 1 Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erlösen. Nun, wir sind in diesen Tagen hier, um über das Evangelium, über eine frohe Botschaft nachzudenken. Nun, maßen sich ja viele Christen an, frohe Botschaft zu verkündigen mit todernsten Gesichtern. Und das hat mich eigentlich früher so als junger Mensch immer abgestoßen. Och, habe ich gesagt, da will ich doch nicht hin. Und dann sagten die Leute, du musst Buße tun, damit du in den Himmel kommst. Och, in den Himmel? Den ganzen Tag auf Kirchenbänken knien und beten? Nee. Das muss doch langweilig sein, da will ich nicht hin. Und dann immer mit diesen langen, ernsten Gesichtern. Nee, also Himmel stelle ich mir da irgendwie anders vor. Das war so mein Vorstellungsvermögen als kleines Kind, als junger Mann. Und ich wurde da so nie mit fertig. Ist das nun, wenn Evangelium eine frohe Botschaft ist, was ist das denn dann? Nun, zunächst einmal ist es wichtig, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft, nur in der Bibel finden. Aber jetzt weiß ich ja noch nicht, ob die Bibel wirklich alles Wahrheit ist, was da drin steht. Da kommt ein junger Mann zu mir und sagt, weißt du, wenn du mir mal erklärst, wie der Mose seine ganzen Tiere in die Arche gekriegt hat, dann würde ich ja glauben, wenn du mir da mal die Erklärung zu bringst. Och, da hatte ich mich auch noch nie mit auseinandergesetzt und dann musste ich mich da wirklich mal tief hinein versetzen, wie war das möglich? Und da muss ich dazu bekennen, ein atheistischer Wissenschaftler gab mir dann die Antwort. Ich sag's euch jetzt nicht, ich sag's euch ein andermal. Dann hatte ich dem jungen Mann dann diese Antwort gegeben und dann sagt er, ja, weißt du, da habe ich noch ein weiteres Problem. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Jonah von einem Walfisch geschluckt worden ist. Wenn du mir das jetzt mal erklärst, das ist auch für mich so eine Stelle in der Bibel, wo ich nicht mit fertig werde. Und dann hatte ich mein nächstes Problem, wo ich mich mit auseinandersetzen musste. Wie war das möglich, dass Jonah 3 Tage und 3 Nächte in dem Walfisch oder in diesem großen Fisch überleben konnte? Ja, und ich konnte ihm dann auch nach längerer Zeit eine Erklärung geben, nachdem ich mal mit Wissenschaftlern Rücksprache genommen hatte. Ich arbeite in einem technisch-kaufmännischen Beruf und deshalb habe ich auch sehr viel mit solchen Leuten zu tun und kann die auch schon mal solche Fragen stellen und sie damit konfrontieren. Ist die Bibel nun Legende oder ist sie Wahrheit? Nun, die Bibel besteht aus 66 Büchern und jetzt denken Sie doch mal ein bisschen logisch mit. Die Bibel wurde in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren geschrieben. 40 Autoren, 40 Schriftsteller haben die Bibel geschrieben. Von allen Bildungsgraden. Da waren Hirten wie Amos. Da waren Propheten wie Jesaja, Jeremia. Da waren ganz einfache Leute, die Fischer waren, wie Petrus, wie Jakobus, wie Johannes. Da waren hochintelligente Menschen wie der Apostel Paulus, der früher Saulus hieß. Das war der intelligenteste Jude und Israelit. Wir würden sagen, der hatte an der höchsten Universität der Welt studiert. Heute ist das wohl die Harvard-Universität in Boston. Damals war es die Universität des Gamaliels in Jerusalem. Oh, der kannte sich aus, der kannte das Judentum, der kannte die Religion in- und auswendig. Und er hat die Bibel mitgeschrieben. Haben die Männer nun jeder für sich geschrieben? Wenn Sie einmal die Bibel ganz genau lesen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, werden Sie feststellen, dass von der ersten Seite bis zur letzten Seite ein knallroter Faden hindurchgeht. Und dass die Bibel deutlich zu machen versucht, was frohe Botschaft ist, nämlich, dass Gott Menschen retten will, Menschen, die verloren sind. Und das ist das einzigartige Thema der Heiligen Schrift durch 66 Bücher hindurch. Das Verhältnis des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Und wissen Sie, oft haben Menschen gesagt, die Bibel ist ein Märchenbuch. Und ich gehe solchen Behauptungen auch immer nach. Ich bin oft so dumm, dass ich mich dann da wochenlang mit auseinandersetze, ob die vielleicht recht haben könnten damit. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Aber, wissen Sie, die Märchen, die enden alle mit einem Happy End. Auf Hochdeutsch mit einem guten, fröhlichen Ende. Die Bibel endet mit Gericht. Die Bibel nennt schonungslos die Sünden der Menschen. Die nennt den Ehebruch eines Davids beim Namen. Die nennt Mord und Totschlag als Sünde, was Menschen getan haben. Die Bibel verherrlicht nicht die Menschen. Wenn die Bibel eine Legende wäre, eine Sage wäre, eine deutsche Heldensage, da werden Menschen verherrlicht, ihre Großtaten gerühmt. Aber schonungslos wird uns auch aufgezeigt, was die Menschen Schlechtes getan haben. Wenn zum Beispiel die Juden die Bibel geschrieben hätten, wie das oft behauptet wird, dann hätten die bestimmt manches vertuscht. Sie hätten vieles nicht da hineingeschrieben, was da drin steht. Sie hätten nicht ihre Sünde schonungslos aufgedeckt, wie sie in der Bibel aufgezeigt wird. Aber denken Sie einmal darüber nach. In der Bibel gibt es 6400 prophetische Stellen. Prophetische Stellen, das sind Aussagen, die zu dem Zeitpunkt, als sie niedergeschrieben wurden, auf die Zukunft hingeschrieben wurden. Es waren durchweg Gerichtsandrohungen Gottes mit einer Aussage, wenn du nicht umkehrst, dann werde ich das und das tun. Von diesen 6400 prophetischen Aussagen, das hat ein kanadischer Freund von mir ermittelt mit einem Apple-Computer, hat er festgestellt, dass sich von diesen 6400 prophetischen Aussagen bis heute 3260 buchstäblich erfüllt haben. Und er schrieb mir dann in einem langen Brief, er sagte, Jochen, ich bin davon überzeugt, dass sich die restlichen 3140 prophetischen Aussagen mit der gleichen kristallklaren Durchsicht erfüllen werden, wie die bisherigen, die sich schon erfüllt haben. Ich sagte eben, dass die Bibel ein Buch ist, das in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren entstanden ist. Denken wir einmal 1600 Jahre zurück. Wir schreiben jetzt das Jahr 1990, das wäre dann das Jahr 390. Stellen Sie sich vor, da hätte einer angefangen, ein Buch zu schreiben und Sie wären derjenige oder ich wäre derjenige, der dieses Buch zu Ende schreiben würde. Und wir wüssten nichts voneinander. Die Bibel ist an den unterschiedlichsten Orten der Welt geschrieben worden. Und trotzdem haben alle 66 Bücher und alle 40 Autoren das eine zentrale Thema, das Verhältnis Gottes zu den Menschen und das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und alle 40 Autoren kommen in diesen 1600 Jahren zu dem Ergebnis, dass jeder Mensch vor Gott ein Sünder ist und der Erlösung bedarf. Sie glauben nicht, was in der Bibel steht? Wenn ich mich schon mal im Fernsehen an der Tagesschau orientiere, wie das Wetter wird am morgigen Tag, da bin ich immer wieder am nächsten Tag schockiert, dass das schon wieder gelogen war, was die Leute gesagt haben. Ich nehme denen das gar nicht übel, aber Die Schweizer sind da zum Beispiel ehrlicher drin. Die sprechen von der Wetterprognose. Die sagen nicht den Wetterbericht. Und eine Prognose ist, dass man sagt, so könnte es sein. Die Menschen sind nicht in der Lage, heute das Wetter für Pfingstmontag vorauszusagen. Sie können es nur annehmen, aber das Wetter kann ihnen einen großen Strich dadurch machen. Und dann sagen sie wieder Pech gehabt. Aber jetzt achten Sie doch einmal, mit welcher Präzision die Heilige Schrift, die Bibel, arbeitet. 4000 Jahre vor dem Jahre Null wurde schon die Geburt Jesu Christi angekündigt in der Heiligen Schrift. Vor 3400 Jahren sagte Gott zum Volk Israel, überlegen Sie einmal, vor 3400 Jahren, an dem Tage, da du als Volk, als mein Volk, mir ungehorsam wirst und nicht meine Gebote halten wirst, werde ich dich unter alle Nationen zerstreuen. 5. Mose 18. Können wir nachlesen. Vor 3400 Jahren, 700 Jahre später, wurden die 10 Nordstämme in die assyrische Gefangenschaft verschleppt. Und noch einmal 100 Jahre später wurde der judäische Südstaat in die babylonische Gefangenschaft entführt, die 70 Jahre lang währte. Vor 2700 Jahren sagte Gott zu Israel, ich werde dich aus allen Nationen sammeln und werde dich zurückführen in das Land, das ich dir gegeben habe. Vor 2700 Jahren. 1948 kam die politische Staatsgründung Israels. 1972 lebten bereits 3,2 Millionen Juden in dem Staat Israel und heute sind es über 5 Millionen. Jerusalem ist wieder als ungeteilte Stadt in der Hand der Juden. Wer hätte solch eine Aussage machen können? Glauben Sie tatsächlich, dass ein Mensch in der Lage wäre, heute eine Aussage zu machen, die in 2700 Jahren eintrifft? Aber es gibt noch viel mehr. Wir finden 25 prophetische Aussagen allein in dem Buch Jesaja über den Sohn Jesus Christus, über den Leidensknecht, über das, was an ihm getan werden wird, wie gerichtet werden wird. Wir finden historische Beweise in der Heiligen Schrift, die durchgeführt wurden, die Gott einfach in die Bibel hinein hat schreiben lassen, damit wir das verstehen können. Luther sagte einmal, die Bibel ist nicht antik, die Bibel ist auch nicht modern, sondern die Bibel ist zeitlos. Sie ist ewig, weil sie Wort Gottes ist. Ich möchte Ihnen einen historischen Beweis bringen und wir wollen das einmal, sofern Sie eine Bibel dabei haben, miteinander lesen. Aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 26. Da sagt Gott, Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem sagt, haha, zerbrochen ist das Tor der Völker. Es fällt mir zu, ich werde erfüllt, sie ist verwüstet. Darum, so spricht der Herr Gott, siehe, ich will an dich, Tyrus, und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen, und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden mitten im Meer, denn ich habe geredet, spricht der Herr, Herr, und es wird den Nationen zur Beute werden. Und seine Töchter, die auf dem Feld sind, sollen mit dem Schwert erschlagen werden. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Tyros war eine ganz eigenartige Stadt. Es war eine phönizische Ansiedlung in Kleinasien. Die Altstadt befand sich auf dem Land und die Neustadt von Tyros war auf einer Felseninsel ungefähr 600 Meter weit im Meer vom Festland entfernt. Diese Prophetie, die hier niedergeschrieben wurde, wurde in dem Jahr 587 durch Hesekiel niedergeschrieben. Hesekiel hat das Buch geschrieben im Jahr 587 bis 573. Im Jahr 585 kam der König Nebukadnezar von Babel, um Tyros dem Erdboden gleich zu machen. Er kam mit einer großen Macht. Es gelang ihm aber nicht, Tyros einzunehmen. Lediglich die Altstadt, die auf dem Lande war, konnte er zerstören. Die Töchter, die auf dem Felde waren, nahm er gefangen und erschlug sie mit dem Schwert. Er legte Tyros, was auf dem Festland war, in Schutt und Asche. Aber auf den Felsen, wo die Neustadt Tyros war, da kam er nicht hin. Und genau 250 Jahre später kam Alexander der Große im Jahr 333 vor Christi Geburt und er durchzog Palästina und kam auch zu dieser phönizischen Ansiedlung Tyros. Und was machte er? Alexander der Große nahm den Schutt, den Nebukadnezar hinterlassen hatte, und warf ihn ins Meer und baute mit dem Schutt einen 60 Meter breiten und 600 Meter langen Wall durch das Meer bis zu dem Felsen Tyros. Und er baute 50 Meter hohe Belagerungstürme, die er über diesen Wall bis auf den Felsen vorzog. Und mit diesen 50 Meter hohen Belagerungstürmen nahm er die Stadt Tyros ein und machte sie dem Erdboden gleich. Wenn man heute in diese Gegend kommt, so stellt man fest, dass Tyros nicht mehr existiert an dem Ort, wo es dort einmal war, dass die Insel nicht mehr besteht, sondern dass das eine Halbinsel geworden ist, weil inzwischen das Meer noch mehr Schutt angespült hat und dieser 60 Meter breite Wall zu einer großen Halbinsel expandiert ist. Und Tyros, die Neustadt, die durch Alexander den Großen zerstört ist, ist heute ein kahler Felsen und Sie können heute, wenn Sie nach Palästina fahren und dorthin fahren, sehen, wie die Fischer ihre Netze dort trocknen. Und jetzt frage ich Sie, ist das nicht eine absolute biblische Präzision? Welcher Mensch hätte solch eine Begebenheit, solch eine Geschichte, solch eine Historie vorhersagen können mit dieser Präzision? Buchstäblich erfüllte Prophetie der Heiligen Schrift. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Nebukadnezar oder ein Alexander der Große vorher die Heilige Schrift des Alten Testamentes gelesen hat, um nach diesem Muster dann Tyros einzunehmen. Nun möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, auf einige menschliche Einwände. Zum Beispiel der erste menschliche Einwand ist der, dass die Vorhersagen in der Heiligen Schrift absichtlich durch Menschen erfüllt wurden. Jesus Christus zum Beispiel hat seinen Jüngern dreimal vorhergesagt, dass der Sohn des Menschen, also er selber, in Menschenhände überliefert werden müsse, dass er verurteilt werden wird, dass er sterben wird und dass er am dritten Tage auferstehen wird. Und es ist geschehen. Welcher Mensch könnte solch eine Vorhersage machen und dann auch noch diese Vorhersage erfüllen? Die römischen Soldaten, die Jesus kreuzigten, haben unwissend die heiligen Schriften erfüllt. Als sie über seine Kleider das Los warfen, weil der Leibrock ohne Naht war, die restlichen Kleider verteilten, dass sie seine Hände durchgraben haben und dass sie seine Seite durchstochen haben. Tyros, das Beispiel brachte ich gerade als historischen Beweis, wie die heilige Schrift wortwörtlich zu nehmen ist. Der zweite Einwand, dass diese biblischen Prophetien erst nach Eintreten der Vorhersagen geschrieben wurden. Man hat immer gesagt, ja, die alttestamentlichen Schriften, die sind ja erst nach 2-3 Jahrhunderten nach Christi Geburt niedergeschrieben worden. Nun, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, dann stellen Sie fest, dass allein die Apostel sich schon auf das Alte Testament, das schriftlich fixiert war, beriefen und aus dem Alten Testament vorlasen. Dass Jesus Christus selbst im Tempel die Rolle des Alten Testaments, des Buches Jesaja, nahm, es lag also schon zu diesem Zeitpunkt schriftlich vor. Aber ein entscheidender Fund wurde 1947 in den Höhlen von Qumran am Toten Meer gemacht durch einen Hirtenjungen, der das komplette Buch Jesaja fand und weitere alttestamentliche heiligen Schriften, die bis heute teilweise noch nicht entziffert sind. Aber zum Beispiel gerade das Buch Jesaja hat man identifizieren können nach der C14-Methode, nach der Altersbestimmungsmethode. Und dieses Buch, was man dort gefunden hat, diese Buchrollen, stammen aus dem 2. und 3. Jahrhundert vor Christi Geburt. Der dritte Einwand, der oft gemacht wird, und dabei muss ich immer etwas lächeln, was nicht mit dem Verstand erfassbar ist, das wird gestrichen. Das sagte mir noch in einer letzten Evangelium ein junger Mensch, eine letzten Evangelisation ein junger Mensch, was ich nicht erfassen kann, das kann ich auch nicht glauben und das hat auch keine Gültigkeit. Und ich sagte ihm dann, glaubst du denn, dass das stimmt, was die Atomphysik sagt? Dass es Atome gibt? Ja, das glaube ich. Hast du jemals ein Atom gesehen? Nein, das habe ich nicht. Da steht ein Hauptmann vor seiner Kompanie. Und er sagt, Soldaten, seht ihr die Kaserne? Und die ganze Kompanie brüllt, jawohl, Herr Hauptmann. Und dann sagt er, Soldaten, seht ihr auch mich? Und die ganze Kompanie brüllt wieder, jawohl, Herr Hauptmann. Also ist damit erwiesen, dass sowohl die Kaserne Realität sind und ich auch. Soldaten, seht ihr die Sonne? Jawohl, Herr Hauptmann, also gibt es sie. Soldaten, seht ihr Gott? Nein, Herr Hauptmann, also gibt es ihn nicht. Meldet sich ein Gefreiter zu Wort und ruft, Soldaten, seht ihr den Herrn Hauptmann? Jawohl, Herr Gefreiter, also gibt es ihn. Soldaten, seht ihr seine Uniform? Jawohl, Herr Gefreiter, also gibt es sie. Soldaten, seht ihr auch seinen Verstand? Nein, Herr Gefreiter, also gibt es ihn auch nicht. Merken wir, wie einfach wir uns das oft machen als Menschen? Das, was wir mit dem Verstand nicht erfassen können, das wird einfach gestrichen. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17, dass der Glaube der Menschen aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das ist eine biblische Tatsache. So wie die biblischen Prophetien, die sich erfüllt haben, Tatsachen sind. Der vierte Einwand ist, archäologisch und historisch ist die Bibel nicht beweisbar. Oh doch. Zum Beispiel wird im Alten Testament das Volk der Hethiter 46 Mal erwähnt. Und bis in das 20. Jahrhundert hat die ganze Geschichte dieses Volk nicht gekannt. Also gab es das Volk auch nicht. Und man nahm gerade diesen Punkt immer als Beweisführung gegen die Bibel und dass die Bibel falsch ist. Und im Jahr 1907 fand man 150 Kilometer östlich von Ankara die kompletten Skulpturen und Kulturen des alten hethitischen Reiches. Kunstgegenstände und Inschriften wurden gefunden, die eindeutig als das Volk, als die Kultur der Hethiter identifiziert wurden. Vor einigen Jahren, als diese Raumfähre Challenger in das Weltall geschossen wurde und das Ding dann nach einigen Sekunden nach dem Start explodierte, fiel mir eine Bibelstelle ein aus Obadja 4. Da sagt Gott zu den Menschen, und wenn du dein Nest zwischen die Sterne bautest, wie ein Adler, so werde ich dich von daher herunterstürzen. Die Bibel sprach schon von der menschlichen Raumfahrt. Wenn wir uns das einmal überlegen. Gott schloss die Möglichkeit nicht aus, dass der Mensch sein Nest, seine Raumstation zwischen die Sterne baut. Und wenn wir überlegen, dass das zur Zeit eines Obadja, als er das geschrieben hat, viele Jahrhunderte vor Christi Geburt undenkbar war. Heute ist das denkbar. Ich wurde daran wirklich mit Zittern erinnert, an diesem Bibelvers, als dieses Unglück geschah. Und ich sagte, Herr, wie groß bist du? Du weißt alles. Du kennst auch die Möglichkeiten, die die Menschen haben. die Bibel sagt aber noch mehr. Und ich komme wieder zurück auf das Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und ich möchte Ihnen in diesen Tagen Evangelium sagen, frohe Botschaft. Was ist da so froh dran? Nun zunächst einmal, es wäre eine billige Botschaft, wenn ich Ihnen sagen würde, ich überschütte Sie jetzt mit Gold und Silber und Sie brauchen gar nichts dafür zu tun. Sie kriegen alles umsonst. Evangelium, die frohe Botschaft heißt, dass Gott den Menschen liebt. Aber frohe Botschaft heißt auch, dass Gott um den sündigen Zustand des Menschen weiß. Und wenn ich eben sagte, dass es hier in Derschen viele Menschen gibt, die ich nicht kenne. Ich komme auch vom Land, aus dem Oberbergischen, und ich weiß, da kennt jeder jeden sehr genau. Und man kennt auch die Schwächen der Menschen. Und man weiß oft, wie die Menschen sich verhalten. Nietzsche sagte einmal, Christen müssten erlöster aussehen. Oder wir hören oft dann die Parole, der will ein Christ sein. Nee, wenn das ein Christ ist, dann will ich keiner sein. Die Bibel sagt, oder ich möchte es so sagen, die Bibel sagt es nicht, Christen können enttäuschen, Christus nie. Und das möchte ich Ihnen in diesen Tagen deutlich machen. Christen sind Menschen, die nicht besser sind als andere, aber sie haben etwas Besseres, weil sie die frohe Botschaft gehört haben und ihre Konsequenzen daraus gezogen haben. Und die Bibel nennt schonungslos den Zustand des Menschen beim Namen. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch vor Gott ein Sünder ist. Was ist ein Sünder? Die Bibel sagt uns im 1. Johannesbrief, dass die Sünde die Gesetzlosigkeit ist. Was ist Gesetzlosigkeit? Nehmen Sie es nicht als Wortklauberei. Ich nehme das Wort Gottes wörtlich und ich setze mich mit den Begriffen der Bibel auseinander. Die Gesetzlosigkeit heißt los vom Gesetz. Und was ist das Gesetz und wer ist das Gesetz? Nun, Gott ist das Gesetz und die Bibel sagt uns in Römer 10, Vers 4, dass Jesus Christus die Erfüllung des göttlichen Gesetzes ist. Und wenn Gott dem Menschen ein Gesetz gegeben hat, dass er nicht sündigen soll, und der Mensch hat sich nicht daran gehalten, dann ist er losgelöst vom Gesetz und damit gesetzlos geworden. Und als Gesetzloser ist man ein Sünder. Und die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, der Gutes tue. Entschuldige, vielleicht werde ich in diesen Tagen einige Dinge sagen, die dir oder die Ihnen nicht passen, bevor Sie mich in Grund und Boden stampfen und verurteilen. Schalten Sie bitte Ihr Gehirn ein und denken Sie mal drüber nach. Ich bitte Sie in aller Liebe darum. Wissen Sie warum? Weil ich das auch getan habe. Ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie nicht ohne weiteres das abnehmen, was ich Ihnen sage. Sondern die Bibel sagt, prüfet alles und das Gute haltet fest. Aber das, was wahr ist, muss wahr bleiben. Und bis heute hat niemand das Wort Gottes, die Heilige Schrift, in irgendeinem einzigen Punkt widerlegen können. Alles sind nur Mutmaßungen oder vielleicht auch Konfessionen. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an die Bibel, dann hat er auch seinen Glauben. Er glaubt eben nicht an die Bibel, dass die Bibel wahr ist. Aber es ist eben nur ein Glaube, den er hat. Aber die Bibel sagt, dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen wirst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Die Bibel zeigt auf einmal den Zustand und die Stellung des Menschen, dass der Mensch losgelöst ist von Gott, losgelöst vom Gesetz, gesetzlos geworden ist, und damit ein Todeskandidat, denn die Bibel gibt auch die göttliche gesetzmäßige Richtlinie, dass nämlich das Ergebnis, die Folge der Sünde der Tod ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und damit ist jeder Mensch erlösungsbedürftig. Es gibt keinen Menschen, der sich selbst erlösen kann. Du kannst machen, was du willst. Du kannst noch so fromm sein. Du kannst noch so christlich sein. Das nutzt dir gar nicht. Wenn du nicht den Weg einschlägst, den unser Bruder eben vorgelesen hat, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird Weide finden. Ich bin die Auferstehung und das Leben, jeder, der an mich glaubt, wird leben, obgleich er auch stürbe oder sterben wird. Oder, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Gott, dem Vater, als nur durch mich. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Die Bibel, Legende oder Wahrheit? Martin Luther machte das einmal deutlich an einem Beispiel. Er sagte, wenn ich an eine Bibelstelle komme, die ich nicht verstehe, dann ziehe ich meinen Hut und lege ihn daneben. Und ich setze den Hut erst wieder auf, wenn ich weitergelesen habe und zu der Stelle in der Heiligen Schrift gekommen bin, die für mich unverständliche Bibelstelle erklärt. Das ist die richtige Einstellung. Weißt du, wie würdest du, wenn du ein Buch geschrieben hast, urteilen, wenn ich sagen würde, das ist der größte Mist, den du verzapft hast. Ich habe das zwar nicht gelesen, aber es ist so. Dann wärst du stinkbeleidigt. Und mit der Bibel machen wir es genauso. Wir verurteilen die Bibel, ohne sie wirklich einmal gelesen zu haben. Wir fällen uns und maßen uns ein Urteil über ein Buch an, das wir noch gar nicht kennen. Und glauben Sie mir eins, glaube mir eins. Ich habe so ziemlich alles, was es an Religionen gibt, durch. Ich habe die katholische Kirche kennengelernt, die evangelische Kirche. Ich habe die Pfingstler kennengelernt, die Mormonen, die Zeugen Jehovas. Und jeder hat mir was anderes erzählt. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, allen menschlichen Einfluss beiseite und ich lese jetzt nur noch die Bibel. Und darüber bin ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Weil die Bibel mir aufzeigte, alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen, also auch ich. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, der Gutes tue. Auch ich nicht, auch ich nicht. Ja, was habe ich denn Böses getan? Die Bibel macht deutlich, dass die kleinste Sünde, der kleinste Ungehorsamkeit vor Gott Gesetzlosigkeit ist und mit dem Tod bestraft wird. Was hatte denn Adam getan, der arme Kerl? Er hatte doch nur einmal nicht gehorcht. Und? Hat Gott ihm vergeben? Gott hat sein Urteil aufrechterhalten. An dem Tage, da du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Ist Adam gestorben? Die Bibel sagt uns, dass durch einen Menschen die Sünde, die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit in die Welt gekommen ist. Und durch die Sünde der Tod. Und der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Da ist keiner, der Gutes tut. So ist jedes offene Grab heute der unabdingbare Beweis, wie präzise Gott sein Wort wörtlich einlöst. Und das sollte uns nachdenklich machen. Aber die Bibel sagt nicht nur das, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, sondern die Bibel sagt auch, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott schafft also die Möglichkeit, dass jeder Mensch auf der Welt zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und Erkennen der Wahrheit bedeutet, in Wahrheit bin ich ein Sünder vor Gott und damit ein Todeskandidat. Aber Gott will nicht, dass ich ein Todeskandidat bleibe und deshalb hat er den Weg der Erlösung geschaffen in seinem Sohn Jesus Christus. Wie lasen wir eben? 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, Sünder zu heilen, Sünder zu erlösen, von welchen ich, so sagt Paulus, der Größte bin. Das Wort ist gewiss, so gewiss wie alles andere in der Bibel stimmt, so gewiss ist auch dieses Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Und an Jesus Christus führt kein Weg dran vorbei. Und das möchte ich dir heute Abend sagen. Als ein Mensch, der versucht, mit beiden Beinen praxisnah mitten in der Welt zu stehen. Ich verschließe nicht die Augen. Ich habe keinen Heiligenschein, weil ich so gut bin oder so religiös bin. Sondern ich habe meine Fehler und meine Schwächen. Und ich muss jeden Tag wieder erkennen und bekennen, wie schwach ich bin und wie erbärmlich ich bin und wie oft ich versage in meinem Leben. Aber ich habe als Christ, als wiedergeborener Mensch etwas, was du vielleicht nicht hast. Ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Gott, dem Vater, als nur durch mich. Und als ich das erkannte, habe ich das getan. Wie habe ich das getan? Zunächst einmal erkannte ich bin ein Sünder. Ich habe Schuld. Und wenn sie noch so klein ist, ich habe keinen Menschen getötet oder umgebracht. Aber die Bibel sagt uns, dass ich schon mit meiner Zunge Menschen töten kann. Und wie viel Morde hast du da vielleicht schon begangen? Wie viel Rufmord? Du meinst, das wäre nicht gehört worden? Oh ja, die unsichtbare Engelwelt, die Dämonen, der Teufel und auch die Engelwelt in den himmlischen Örtern, sie hört zu. Sie kriegt auch das mit, was du in Gedanken denkst. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Jesus Christus sagt, wer mit seinen Augen eine andere Frau ansieht und in seinem Herzen ihrer begehrt, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Und die Bibel sagt, dass Ehebrecher von Gott gerichtet werden. Wie oft hast du schon die Ehe gebrochen? Das hat keiner gesehen. Doch, Gott hat es gesehen. Willst du dich freisprechen von dem, junger Mann oder auch älterer? Oder du, junge Frau? Sieh einmal den Maßstab Gottes, wie Gott dich sieht. Wisst ihr, und es ist nicht so entscheidend, wie du Gott siehst oder wie du die Bibel siehst, sondern entscheidend ist, wie Gott dich sieht. Und Gott sieht dich als den Gesetzlosen, als den Losgelösten von dem Gesetz von Gott. Und Gott möchte dir helfen, dass du zu ihm zurückkommst in die Lebensgemeinschaft mit ihm. Und das ist nur möglich in Jesus Christus. Wir wollen jetzt miteinander aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, unser geliebter Heiland, wir möchten dir danken, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort, die heilige Schrift, Gottes heilige Wahrheit ist, wie der Chor am Anfang sang. Dass wir jedes Wort buchstäblich nehmen dürfen, wie es niedergeschrieben ist. Herr, wir möchten dir danken, dass du nicht nur den Sünder verurteilst, sondern dass du ihn retten und erlösen möchtest, dass du in die Welt gekommen bist, um Sünder zu erretten. Und ich möchte dir danken, dass ich das wissen darf, im Glauben annehmen durfte, dass du mich erlöst hast, weil du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Und Herr Jesus, wir bitten für jeden einzelnen Zuhörer, der heute Abend hier in diesem Zelt ist, Herr, dass er darüber nachdenkt, was du ihm in deinem Wort zu sagen hast. Wir danken dir für die Zeit der Zeltevangelisation hier in Derschen, dass noch die Möglichkeit besteht, Buße zu tun, Reue zu haben, über die Sünde und die Sünden, dass noch die Möglichkeit besteht, umzukehren zu dir und zu sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, vergib mir alle meine Schuld. Herr, lass jeder nachdenklich geworden sein, der das bisher noch nicht erkannt hatte. Danke, Herr, dass du einem jeden helfen willst und dass du uns so liebst. Amen.